direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 444.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Hugenotten, Gastarbeiter, Einwanderer. Eine kurze Geschichte der Migration.
Ich bin ein Drittel Türke und zwei Drittel Deutsche. Mit 21 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Bin ich jetzt Deutscher oder Türke? Ich bin beides.
Als in den 1960er Jahren die Gastarbeiterzüge in den Bahnhöfen von Stuttgart, Dortmund oder Wolfsburg hielten, war Deutschland schon seit Jahrhunderten Einwanderungsland. Auf die französischen Hugenotten vor 300 Jahren folgten in der Zeit der Industrialisierung die Ruhrpolen. In der Ära des westdeutschen Wirtschaftswunders die italienischen, türkischen oder jugoslawischen Gastarbeiter. In viel geringerem Umfang ließ die DDR Vertragsarbeiter einfliegen. Heute leben fast 20 Millionen Menschen mit ausländischem Hintergrund zwischen Ostsee und Schwarzwald und sind Teil der deutschen Gesellschaft.
Ich habe einmal gesagt, Migrationshintergrund in 11. Generation.
Im 17. und 18. Jahrhundert boten Preußens Kurfürsten und Könige Protestanten aus Frankreich Asyl, die dort von der katholischen Mehrheit verfolgt wurden.
Wir sind natürlich hier in den französischen Dom gegangen, als Jugendliche auch. Unsere Eltern haben uns das gezeigt. Aber einen gewissen Stolz darauf, den hat es eigentlich nicht gegeben. Ich sage immer, für Geburt kann man nichts.
Die Vorfahren von Robert Violet kamen 1691 nach Brandenburg. Der Historiker ist Leiter des Berliner Hugenottenmuseums. Noch heute existieren in verschiedenen deutschen Städten hugenottische Kirchengemeinden.
Unsere Gemeinde hat so etwa 800 Gemeindeglieder. Hier in Berlin haben wir die französische Friedrichstadtkirche auf dem Gendarmenmarkt, den französischen Dom mit Hugenottenmuseum. Wir haben das französische Gymnasium noch in Berlin seit 1689. Wir haben drei französisch reformierte Kirchhöfe.
Theodor Fontane, Adelbert von Chamisso, Alexander und Wilhelm von Humboldt, auch Luther und Thomas de Maizière. Es gibt eine respektable Anzahl von bekannten Deutschen mit hugenottischem Hintergrund. Die Zuwanderung vor 300 Jahren nützte allen Beteiligten. Nach Kriegen mit Hungersnöten und Seuchen waren weite Gebiete Preußens verarmt, geradezu entvölkert. Preußen sicherte ihnen anfangs sogar eigene Gerichte und Steuervergünstigungen zu. Die über 20.000 Flüchtlinge trugen entscheidend zur wirtschaftlichen Entwicklung zwischen Magdeburg und Königsberg bei. Und sie verstärkten die Reihen des preußischen Militärs. Zur gleichen Zeit wie die Hugenotten holten die Hohenzollern Fachkräfte aus Böhmen und den Niederlanden. Alte Siedlungen wie Böhmisch-Rixdorf in Berlin, Nova Wes in Potsdam-Babelsberg oder das holländische Viertel in Potsdam erinnern an sie. Professor Jochen Oltmer von der Universität Osnabrück ist Experte für Migrationsgeschichte.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang vor allen Dingen, dass die französische Kultur als die Hochkultur schlechthin gilt. Das ist für die Aufnahme der Hugenotten von hohem Belang.
Preußens Adel sprach schon vor der Ankunft der Hugenotten mit Vorliebe Französisch und Friedrich II. Nannte sein Lieblingsschloss nicht sorgenfrei, sondern sans souci. Wie lange wurde in Robert Violets Familie Französisch gesprochen?
Meine Urgroßmutter, 1906 gestorben, sprach das gewiss noch.
Das Ruhrgebiet.
Ganz stark geprägt hat die polnische Präsenz die Stadt Bochum. Um 1900 ein ganzer Straßenzug, wo viele Vereine, Verbände, Organisationen, Parteien, Verlage, Dachorganisationen präsent waren. Und dieser Straßenzug an der damaligen Klosterstraße hat sehr deutlich diese polnische Präsenz, das polnische Zentrum geprägt. Das ist heute die Straße am Kortländer. Da gibt es auch noch zu sehen eine Fassadeninschrift der Bank Rabotnikow, also der Arbeiterbank.
Die Schwerindustrie suchte Arbeitskräfte. Auch hunderttausende Landarbeiter und Kleinbauern aus den weiten, von Preußen kontrollierten polnischen Gebieten um Thorn, Posen oder Katowice machten sich auf den Weg.
Den Staat Polen gab es ja in dieser Zeit gar nicht. Es waren dann dementsprechend Bewohner der preußischen Ostprovinzen, die ins Ruhrgebiet kamen.
Sagt Dietmar Osses, der Leiter des Industriemuseums Zeche Hannover in Bochum. Die Polen zogen aus ihrer ländlichen Heimat weg. Bald holten sie ihre Familien nach.
Wir gehen heute davon aus, dass ungefähr 400.000, vielleicht sind es auch 500.000 Menschen polnischer Sprache sich im Ruhrgebiet niedergelassen haben bis zum Ersten Weltkrieg.
Namentlich Recklinghausen, Gelsenkirchen, Herne und Bottrop. Das waren Zentren, die polnische Bergarbeiter aufgenommen haben, teilweise sogar Bevölkerungsanteile von 30, 40, 50% hatten.
Was erinnert heute an sie?
Also es ist schon ganz erstaunlich, dass die starke Präsenz der Polen heute ganz wenige Hinterlassenschaften noch hat, die man vorfinden kann.
Außer?
Wenn man das Telefonbuch aufschlägt, springen einem polnisch klingende Nachnamen sofort vor Augen.
Verbindend wirkte die Zugehörigkeit der Mehrzahl zur katholischen Kirche, die sich um die Zuwanderer bemühte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sprachen die meisten gut Deutsch. Immer mehr gemischte Ehen wurden geschlossen. An den Arbeitsplätzen und in den Wohnvierteln überwog ein friedliches Mit- oder zumindest Nebeneinander. Nach dem Ersten Weltkrieg löste sich das polnische Milieu im Ruhrgebiet langsam auf. 1925 lebten an der Ruhr nur noch 15.000 polnischsprachige und 55.000 zweisprachige Einwohner. 1945 waren die polnische Sprache und Kultur an der Ruhr fast verschwunden.
Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Glück gehabt, wieder mal. Und da habe ich 62 im März einen Arbeitsvertrag unterschrieben mit Volkswagen und zwei Tage später war ich doch in Wolfsburg.
Die folgenreichste Zuwanderung nach Deutschland begann um 1955 mit manchen Ähnlichkeiten zur Geschichte der Ruhrpolen. Die Bundesrepublik der Wirtschaftswunderjahre brauchte mehr Industrie- und Bauarbeiter. Sie suchte sie in Italien, Spanien, Griechenland, Jugoslawien oder der Türkei, wo hohe Arbeitslosigkeit herrschte. Die Gastarbeiter der ersten Jahre waren überwiegend gering qualifiziert und unentbehrlich für das Wirtschaftswunder. Viele verdienten besser als in ihrer Heimat. Der VW-Arbeiter Rocco Artale kam aus Italien.
Ich glaube, es waren ja 2,50 Mark pro Stunde. Das war ja schon für uns unheimlich viel Geld in der Tasche zu haben.
Am Anfang wurden meist befristete Verträge angeboten.
Die Italiener selber wollten nicht für eine Ewigkeit hier bleiben. Viele sind wieder auch nach Hause gegangen. Vielleicht haben sie auch 2 oder 3 Kinder in Italien gelassen mit ihrer Ehefrau und da war ja Reinwede.
Allmählich fanden die Unternehmen es lästig, ständig neue Arbeitskräfte einzuarbeiten. Außerdem machten etliche Gastarbeiter sich selbstständig mit Lokalen, Imbissen oder Lebensmittelgeschäften.
In den späten 1960er Jahren wird immer deutlicher, dass zunehmend mehr Menschen, die zugewandert sind, bleiben, zumindest auf eine längere Sicht bleiben. Das zeigt sich daran, dass immer mehr Familienangehörige nachgeholt werden, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler ausländischer Staatsangehörigkeit an bundesdeutschen Schulen sehr, sehr stark, wirklich massiv nach oben geht.
Professor Altmar. Um 1980 lebten bereits 4 Millionen Menschen ausländischer Herkunft in Deutschland. Am fremdartigsten wirkten auf viele Deutsche die Menschen aus der Türkei. Die Bankangestellte Aytin Kaya, 1970 geboren, wuchs in einer Gastarbeiterfamilie in Berlin-Kreuzberg auf. Ältere konnten sich oft auch nach Jahren kaum verständigen.
Es gibt türkische Familien, die noch nie Kontakt mit deutschen Familien hatten. Genauso gibt es aber auch deutsche Familien, die noch nie ein Wort mit einem türkischen Mitbürger gewechselt haben.
In der Bezeichnung Gastarbeiter kam zum Ausdruck, welche Haltung gegenüber den Arbeitskräften und Mitbewohnern aus anderen Ländern vorherrschte. Professor Altmar.
Es bleibt bei der Vorstellung, es handele sich eben um ein temporäres Phänomen, um ein begrenztes Phänomen. Auch die DDR hat in erheblichem Maße mit Arbeitskräftemangel zu tun, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der starken Abwanderung von DDR-Bürgern nach Westdeutschland.
Arbeitskräftemangel, das war auch im zweiten deutschen Staat der Grund, in befreundeten Staaten wie Polen, Kuba, Mosambik und vor allem Vietnam seit den 60er Jahren Hunderttausende Arbeiter und Arbeiterinnen anzuwerben. Der staatliche Umgang mit ihnen war rigide.
In der Regel kommen diese Menschen etwa aus Vietnam oder Mosambik für maximal 5 Jahre in die DDR, arbeiten dort und werden dann wieder zurückgeschickt.
So Jochen Oltmar. Ihre Familien durften die sogenannten Vertragsarbeiter nicht mitbringen. Sie erhielten den gleichen Lohn wie ihre deutschen Kollegen. Teilbeträge wurden aber an die Regierungen in Havanna oder Hanoi überwiesen. Diese zahlten damit unter anderem Schulden bei der DDR zurück. Den Neuen fielen gewöhnlich einfache, anstrengende Jobs in der Industrie zu. Vielen gelang aber eine berufliche Qualifizierung.
Außerhalb des Arbeitsplatzes gibt es sehr, sehr wenig Kontakt, nicht zuletzt deshalb, weil in der Regel diese Arbeitskräfte auch in eigenen Wohnanlagen untergebracht sind.
Millionen Gastarbeiter oder ihre Kinder verließen in den letzten Jahrzehnten Deutschland. Gleichzeitig trafen nachziehende Familienangehörige ein, dazu Wirtschaftsmigranten aus EU-Staaten, die von ihrer neuen Freizügigkeit Gebrauch machten, und viele Flüchtlinge. Zuerst aus dem zerfallenden Jugoslawien, in den letzten Jahren aus dem Irak und Syrien. Besonders misstrauisch beobachtet wurde der Zuzug von Roma aus den EU-Ländern Bulgarien und Rumänien. Eine der größten Migrantengruppen waren deutsche Aussiedler aus Russland, der Ukraine oder Kasachstan.
Stimmt gar nicht.
Was?
Покажи мне дневничок, покажи.
Unsere Russlanddeutsche, die sprechen in Familien Russisch und so weiter. Aber das ist so. Ich spreche auch in meiner Familie Ukrainisch oder Russisch.
Die Lehrerin Svetlana Hajduk zog 2002 aus der Ukraine nach Berlin.
Ich habe meine Kinder in Deutschland geboren. Die Kinder sind hier auf die Welt gekommen. Die sind hier aufgewachsen. Die fühlen sich hier sehr wohl. Die haben keine Schwierigkeiten bis jetzt. Ich hoffe, dass das so bleibt. Sie haben deutsche Freunde, türkische Freunde auch.
Ich bleibe sehr lange noch eine Russin hier in Deutschland. Von Mentalität, ich möchte weiter meine Kultur auch pflegen. Warum nicht? Wir sind auch eine 17-köpfige Familie nach Deutschland gekommen und nur meine Mutter konnte Deutsch sprechen. Aber jetzt, nach 9 Jahren, sprechen alle meine Verwandte schon Deutsch. Meine Kinder, die sprechen perfekt Deutsch.
Fast 20 Millionen Menschen mit ausländischem Hintergrund leben heute in Deutschland. Unter ihnen vermutlich über 5 Millionen Muslime. Fast 10 Millionen besitzen inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft. Es gibt unzählige gemischte Ehen und Partnerschaften. Aber das ist nur ein Teil der Realität. Der andere, öffentlich viel stärker thematisierte Teil, ist die Angst vor Parallelgesellschaften. Schreiner Georg Lessmann in Duisburg-Marxloh begegnet immer wieder Zuwanderern mit ungenügenden Deutschkenntnissen.
Wenn ich in so einem Land dann wäre, dann würde ich wohl wollen, dass ich mich dort verständigen kann. Man kann sich ja doch nur integrieren, indem man sich ein bisschen verständigen kann. Die meisten Muslime werden keine Verbrecher sein, ganz im Gegenteil. Die sind vielleicht viel christlicher und viel liebenswürdiger als mancher Christ. Was passiert auf den Hinterhöfen? In meiner Nachbarschaft, muss ich sagen, ist das okay. Mir hat noch keiner, Gott sei Dank, mein Auto großartig beschädigt oder irgendwelche Einbrüche haben Gott sei Dank nicht stattgefunden.
Mit den Fluchtwellen der 90er Jahre verfinsterte sich wieder die Stimmung gegenüber jenen, die als fremd empfunden wurden. 1993 reagierte die Politik mit einer drastischen Einschränkung des Asylrechts. Die Stimmung beruhigte sich, bis die neuen Fluchtwellen seit dem Herbst 2015 wieder die Gefühlslage der Nation aus dem Gleichgewicht brachte. Wohin das führt, ist noch schwer absehbar.
Sie hörten ein Feature von Winfried Roth. Magazin und Feature der Sendung können Sie nachhören und nachlesen unter Deutschlandradio Kultur Zeitfragen.
Deutschlandradio Kultur Feature.
Es gibt ja so Menschen, die sagen, sie hatten eine glückliche Kindheit, eine unglückliche Kindheit. Jetzt bist du 18, deine Kindheit ist vorbei. Wie würdest du deine Kindheit bezeichnen?
Ich hatte schon eine sehr glückliche Kindheit. Was mir also dominant
im Gedächtnis geblieben ist, ist einmal der Moment, als mir klar wurde, dass du und Cornelia, dass ihr euch trennt, als ich zu dir ins Zimmer reingekommen bin nach einem großen Streit und gefragt habe, was jetzt los ist. Und du mit deiner Zigarette am Tisch saßt und meinst, dass du es nicht wüsstest.
Nach meinem Auszug aus der gemeinsamen Wohnung in Hamburg-Großflottbek versuchte Theresa, sie war 10 Jahre alt, frohe Stimmung zu verbreiten. Sie fühlte sich verantwortlich für mich.
Dann war Australien, also es war eine sehr wichtige Zeit für mich, also einfach, weil es mal so ein neues Abenteuer war irgendwie. Und dann war eben auch stark, als ich zurückgekommen bin, habe ich es tot und dann so die Mutter so zerstört zu sehen. Und das hat dann direkt zum nächsten starken Moment geführt, dass mir das zu viel war und ich mit Ecstasy angefangen habe.
Meine Tochter und ich. Von Egon Koch.
Meine erste Erinnerung ist, dass du neben mir irgendwie am Bett saßt und geweint hast. Und ich habe mich gefragt, wo ich bin, was ich mache und habe mich... Ja, also habe mich an nichts mehr erinnert. Ich wusste gar nichts mehr. Also ich wusste nicht, was mir passiert ist. Ich wusste nicht, wie ich reise. Ich wusste nicht, ob das Traum oder Wirklichkeit ist. Das ist auch nur so ein ganz, ganz kurzes Bild, das ich da in Erinnerung habe.
Als du aufgewacht bist, das war absolut rührend. Nach über 50 Stunden. Und da hast du so gelächelt. Da warst du so fröhlich wie ein Baby. Und ja, absolut schön, dich erwachen zu sehen. Und ich habe zu dir gesagt, weißt du, wer ich bin? Dann hast du gesagt, der Papa. Und dann habe ich gefragt, wie heiße ich? Dann hast du gesagt, Egon, weil wir testen mussten, ob dein Gehirn auch, wir wussten ja gar nicht, ob dein Gehirn auch funktioniert. Aber war nicht zuerst die Tränen, sondern die Freude.
Eine Frau im langen weißen Kittel trat herein und rauschte an mein Bett. Jennifer, ich bin Christina. Weißt du, wo du bist? Ich schüttelte den Kopf. Du liegst im AK Altona, auf der Intensivstation, seit 4 Tagen schon. In der Nacht zu Sonntag wurdest du hier eingeliefert, wegen einer Überdosis. Wir sind alle froh, dass du wach bist. Ein paar Mal hast du schon die Augen aufgemacht und wir haben dir die ganze Geschichte erzählt, aber du erinnerst dich nicht, richtig? Ich schüttelte wieder den Kopf. Na gut, möchtest du gerne duschen? Jennifer, was machst du bloß für Sachen? Fragte der junge Mann, der auf meiner Bettkante saß. Er fing an zu heulen. Sein ganzer Körper zitterte. Er hieß Titus. Wir waren zusammen im goldenen Pool tanzen gewesen. Du hast dich verdammt nochmal ausgenockt für 54 Stunden. Es fing damit an, dass der Freund von meiner Mutter gestorben ist und meine Mutter dann daraufhin irgendwie so ein bisschen depressiv wurde und nicht mehr so mit ihrem Leben klargekommen ist und ich dann die Verantwortung hatte. Und meine einzige Möglichkeit, irgendwie dem Ganzen so zu entkommen und jung zu sein und mich nicht mehr wie die Mutter meiner Mutter zu fühlen, war halt irgendwie so das Feiern. Das habe ich dann für mich entdeckt und habe halt auch viel und exzessiv, also teilweise 2 Nächte am Wochenende oder sogar mehr, gefeiert. Und dann kam halt Ecstasy dazu. Und als es dann zu diesem Ereignis kam, habe ich halt das 2. Mal Ecstasy genommen in meinem Leben. Und das halt in einem ziemlich ausgetrockneten oder dehydrierten Zustand, weil ich vorher mit einer Freundin auf dem Konzert war und wir viel geschwitzt und getanzt haben.
Eine Woche vor ihrem Drogenunfall hatten Theresa und ich länger miteinander gesprochen.
Heute ist der 1. Februar 2014, ein Samstag. Die Theresa hat nicht viel geschlafen.
Heute geht es mir gerade sehr gut, weil ich 2 schöne, aufregende Nächte hinter mir habe. Und das bestärkt dann immer so.
Willst du ins Detail gehen, was du so für schöne Nächte hattest und was so das Selbstwertgefühl stärkt?
Ja, also die Nächte habe ich eigentlich hauptsächlich im Goldenen Pudel verbracht, also im Club Bodden an der Hafentreppe in Hamburg. Und da habe ich viel getanzt und nette Leute kennengelernt. Das war gut für Selbstbewusstsein.
Ich habe den Eindruck, dass du in einer anderen Welt bist jetzt, zu der ich jetzt nicht mehr so Zugang habe. Ne? Wie siehst du das, unser Verhältnis?
Ich würde es schon offener als viele andere Verhältnisse von meinen Freunden zu ihren Vätern beschreiben. Und ich finde schon, dass ich dir eigentlich relativ viel erzähle, aber manche Sachen brauchst du auch nicht zu wissen. Sage ich ja, dass es hier halt manchmal so ein bisschen wie so ein Zufluchtsort ist.
was ja auch was Schönes ist. Aber das ist halt dadurch, dass ihr getrennt seid, bist du halt nicht immer so ein Teil von meinem Alltagsleben.
Später sollte ich erfahren, ihre Mutter habe Therese in der Nacht zum 9. Februar noch in der S-Bahn getroffen, Station Sternschanze, und sei mit ihr nach Hause gefahren. Obwohl Therese eigentlich nach dem Besuch des Konzertes müde gewesen sei, habe sie unbedingt noch auf diese Party gemusst. Ihre Mutter habe sie noch mit dem Rad durch den dunklen Jenischpark zur Villa an der Elbchaussee begleitet. Was hätte sie tun können?
Ich bin halt als Letzte gekommen, weil ich vorher noch auf diesem Konzert war. Und dann hat mir halt so die Pille hingelegt und Wasser und meinte so, jetzt nimm, wir wollen gleich los. Dann habe ich halt diese Pille genommen, weil, also wie ich dachte, dass ich damit gut umgehen kann, dass ich die Kontrolle darüber habe. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass eben diese Droge doch mehr Kontrolle über mich hatte. Als die Tablette gewirkt hat, habe ich nur noch einen größeren Energieschub gehabt als das Mal davor. Deswegen dachte ich mir, passiert mal. Und dann habe ich total angefangen zu schwitzen und irgendwie so auch zu kotzen dann. Und das war für die Leute, die mit mir da waren, halt auch nichts Besonderes, weil sie auch eigentlich alle schon mal von Ecstasy gekotzt haben. Das hörte dann aber nicht auf, also dass es mir wirklich richtig dreckig ging. Und irgendwie hat da keiner was unternommen. Und ich war wirklich über Stunden mit Kotzen beschäftigt, mit Schwitzen und Trinken. Und irgendwie habe ich dann halt gemerkt, dass da was absolut nicht gut läuft. Und dann habe ich halt beschlossen, dass ich nach Hause gehe. Und die haben mich dann zwar noch zur Bahn gebracht, die und die war auch mit beteiligt, aber ich musste dann so das Stück von Bahnhof Othmarschen nach Hause alleine gehen und da, also ich habe halt durchgekotzt einfach und lag dann am nächsten Morgen im Bett und da hat meine Mutter mich gefunden. Dann hat sie den Krankenwagen gerufen und ich bin ins Krankenhaus gekommen.
Sie bekam Infusion, Natrium. Die Notärztin erklärte, Therese habe durch die Droge und das Erbrechen einen elektrolytischen Schock bekommen. Der Natriumchloridmangel bringe das Gehirn in Unordnung und verursache die epileptischen Krämpfe. Der Mangel könne nur langsam ausgeglichen werden. Zu Spätfolgen des Gehirns konnte sie nichts sagen. Sie wusste auch nicht, wie lange Theresas Körper brauchen würde, das voll synthetisch hergestellte Ecstasy abzubauen. Die Halbwertszeit betrage zwischen 7 und 11, im Extremfall 31 Stunden. Sie verlegte Theresa von der Notaufnahme auf die Intensivstation. Ihre Mutter und ich, wir hofften, in der Nacht keinen Anruf aus dem Krankenhaus zu bekommen. Eine junge Ärztin bat uns Eltern zum Gespräch. Theresa habe 8 Liter Urin in der Nacht ausgeschieden, berichtete sie. Auf der Intensivstation hätten sie den Wasserhaushalt schnell wieder ausgeglichen. Weiterhin lag Therese auf der 15. Etage der Asklepios Klinik Altona in einem Bett der Intensivstation. Sie war noch ruhig gestellt von der Untersuchung in der Röhre der Magnetresonanztomographie. Jetzt, da sie im Koma lag, kamen ihre Mutter und ich abermals ganz nah an sie heran. »Komm zurück«, sagte ich. »Du willst doch noch so viel erleben. Jetzt fängt dein Leben doch erst richtig an. Musik, Interrail, Jungs.« Am Dienstag, den 11. Februar 2014, wachte Therese auf. Das pure Glück, ihre blauen Augen wiederzusehen. Nicht nach 7, 11 oder gar 31, nein, nach 54 Stunden. Theresas Geist war noch weit weg, aber sie erkannte ihre Mutter und ihren Vater. Sie redete, wenn auch langsam und leise.
»Wir wollen dich verlegen, auf die Beobachtungsstation«, erklärte die Krankenschwester. In meinem Bett wurde ich die Flur entlang gerollt. Ich starrte die weiße Decke an. Ich hatte den Tod gesehen. Er war schwarz, aber absolut angenehm. So weich.
Erleichterung im Juni 2014. Nach einer Untersuchung erkannte die Neurologin keinerlei Folgeschäden in Theresas Gehirn.
Also ich habe ja auch durch diesen Unfall gelernt, wie wichtig Gesundheit ist. Manchmal einfach abzuschalten oder diese kleinen Probleme auszublenden und einfach nur auf das Schöne fixiert zu sein und das auch wirklich zu genießen. Und das fällt mir so viel leichter seit diesem Unfall. Das ist so mein Sinn des Lebens, glaube ich, immer wieder nach dem Glück zu suchen.
Jetzt hast du am Wochenende ein Musikfestival, dann möchtest du Interrail. Ja, wie gehst du das an?
Also ich freue mich einfach auf das, was kommt, auf diese kleinen Abenteuer. Und ich finde so meinen Zustand gerade ganz schön, dass ich zwar noch zu Hause bin und so ein bisschen Rückhalt habe, also noch nicht ganz alleine so durch die Welt flatter, aber dass ich schon so erkunden kann irgendwie und jetzt alleine halt einen Monat durch Europa fahren möchte mit dem Zug. Und da jetzt erstmal nächstes Wochenende mit ein paar Freunden aufs Hurricane gehe. Also so kann ich mir mein Leben immer vorstellen, irgendwie einfach Musik und Reisen und dann, das ist toll. Und so diese Freiheit, also ich verbinde das ganz stark mit Freiheit. Das wünsche ich mir am meisten, so diese Freiheit, das ist mir so unglaublich wichtig.
Die letzten 17 Jahre warst du ziemlich zentral in meinem Dasein. Und das wird weniger, weil du deine eigene Wege findest und eigene Wege gehst. Und das wird immer weniger werden oder unser Verhältnis ändert sich ja auch. Und das bedeutet, dass es ja dann so einen Freiraum gibt auch für mich. Ja, da wird sich einiges ändern, ändert sich ja auch schon, ne?
War das für dich auch eine Sorge oder ist das ein Problem, wenn du mich so auf Reisen lässt? Gerade jetzt nach dem Unfall, irgendwie, wo wir alle noch mal ein bisschen enger gerückt sind?
Nein, das gar nicht. Vielleicht ist das für Mütter schwieriger als für Väter. Da ging es um Leben und Tod und das ist für mich eine andere Dimension als eine Reise. Ne? Da gibt es Unsicherheiten und Gefahren, aber das ist halt im Leben so. Und natürlich kann immer dies und das passieren. Aber wie soll ich das verhindern?
Titus half mir in der Zeit ungemein. Er verstand mich zwar selten, versuchte es aber immerhin. Vor allem wusste er, was mir half. Unsere Rock'n'Roll-Wochenenden. Zwar nahm ich keinerlei Drogen mehr, dennoch ließen wir es uns nicht nehmen zu tanzen. Die ganzen Probleme der Welt abschütteln. Mit ihm an meiner Seite konnte ich den goldenen Pudel betreten. Dort trug uns der wummernde Bass weit fort.
Heute ist der 18. Oktober 2014. Theresa, was ist passiert heute?
Heute habe ich mein erstes Tattoo gestochen bekommen. Um 15 Uhr am Winterhuder Markt und im Hakuna Matata Tattoo Laden habe ich mir einen Lebensschlüssel stechen lassen. Also ein Lebensschlüssel steht für das endlose Leben und ich finde an den Rippenbogen, auf den Rippenbogen direkt unterm BH, auf die rechte Seite habe ich mir stechen lassen, etwa 3 Zentimeter groß.
Ich muss dir mit, weil du eben noch nicht 18 bist und mir ist eingefallen auf dem Weg dahin, ist das jetzt ein Zeichen, ich nenne es mal ein Zeichen dafür, dass du jetzt erwachsen bist?
Ja, also weil allein die Entscheidung, also das Tattoo mein Leben lang mit mir rumzutragen, ist schon so eine sehr erwachsene Entscheidung, die ich jetzt gefällt habe und hilft mir auf jeden Fall so mein Unfall irgendwie so eben dazu zeigen, dass es ein Teil von mir ist, aber dass es so der Vergangenheit angehört und so einen Schritt jetzt damit abzuschließen, dafür steht das Zeichen so. Also das ewige Leben eben, ich habe es überlebt und viel Positives damit rausgezogen.
Und dann hast du eben gesagt, als du hier dich hingesetzt hast, noch mit deinem Tattoo so beschäftigt, dass du dir so ein Kind, wie du es bist, nicht wünschen würdest. Wie kommst du da drauf?
Ich habe das mal so zugespitzt, weil das ist irgendwie so ein bisschen Albtraum. Also ich mit meinem Drogenunfall und dann mit also viel älteren Männergeschichten und mit Tattoo und allem. Aber es liegt ja auch mal ein bisschen an den Eltern. Ihr seid auch beide relativ extreme Eltern.
Du warst mit deinem Freund in Berlin an deinem 18. Geburtstag direkt. Wie war das da?
Oh, es war richtig gut, weil es hat nochmal so unsere Beziehung auf jeden Fall gefestigt.
Wie fühlst du dich mit 18 und was ist anders als mit 17?
Ich fühle mich immer noch so unglaublich jung, unglaublich klein mit 18. Aber es ist auf jeden Fall mega lösend, dass ich jetzt so auf dem Papier volljährig bin und selber die Entscheidung treffen kann und irgendwie Zigaretten kaufen. Dennoch bin ich froh, dass ich erst im März 18 geworden bin, weil hätte ich vorher schon die Möglichkeit gehabt, mir Entschuldigung für die Schule zu schreiben, wäre ich, glaube ich, gar nicht mehr hin. Jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich Montag meinen letzten Schultag und dann geht es in die Schule in freie Zeit und dann schreibe ich Abitur. Meine erste Prüfung habe ich am 22. April. Biologie. Eine Woche später Geschichte und Deutsch. Dann habe ich 5 Wochen frei und dann kommt meine Englischprüfung mündlich.
Und wie siehst du dem entgegen?
Relativ entspannt.
Heute ist der 7. Mai 2015, ein Donnerstag. Du hast Abiturprüfung gehabt, schriftliche. Letzten Freitag hast du mich angerufen, kurz nach Mittag, glaube ich. Tränenerstickte Stimmen, warst ganz verzweifelt, als du deine schriftlichen Abi-Noten erfahren hast. Da ging es dir schlecht, da hast du nicht mit gerechnet.
Ja, wir sollten halt Freitag vor einer Woche in die Schule kommen und unsere Umschläge mit den schriftlichen Noten abholen. Dann habe ich eben gesehen, dass ich in Deutsch 4 Punkte, in Geschichte 5 Punkte und in Bio auch 4 Punkte geschrieben habe. Dass ich halt insgesamt auf 13 Punkte gekommen bin, also mir die 7 Punkte fehlen, um das Abitur zu bestehen. Der erste Gedanke war so, ja, was ist, wenn ich das Abitur nicht schaffe?
Am 26. Juni war um 13 Uhr Theresas mündliche Prüfung in Englisch angesetzt. Eines war klar, wenn sie das Abitur nicht bestünde, wollte sie die 12. Klasse nicht wiederholen. Und dann?
Gut, hat sich alles zum Guten gewendet. Ich hatte dann ja meine mündliche Prüfung und in der hätte ich 7 Punkte machen müssen, um mein Abitur zu bestehen. Da habe ich 12 gemacht und demzufolge bin ich jetzt Abiturientin 2015. Also ich bin auch sehr erleichtert.
Auf dem Abiball trug Theresa dann doch ein langes weißes Abendkleid. Sie strahlte und ich, der Papa, hatte beim ersten Tanz das Vergnügen, mich mit der jungen Frau im Kreis zu drehen.
Ja, und was ist jetzt? Liegt jetzt an in nächster Zeit?
Jetzt am 22.07. fahre ich mit 3 Freunden los auf Interrail.
Und danach gibt es schon irgendwelche Ideen?
Mit Anna wollte ich nach Namibia dann für ein halbes Jahr und da, wir verstehen uns gerade richtig gut. Und dann habe ich eben überlegt, ob ich nächstes Jahr dann im Oktober anfange, entweder in Berlin oder in einer anderen schönen Stadt irgendwie zu studieren. Und bis jetzt wird mich Sozialpädagogik und Ethnologie am meisten interessieren.
Eine Produktion des Südwestrundfunks 2016.